Hallo und herzlich willkommen, die Marketing Mastermind, Staffel Nummer 3, Episode Nummer 27. Und wer in den letzten Folgen zugehört hat, der weiß, dass wir ein Stück weit vom Pfad der Staffel 3 abgewichen sind. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen Insights zum Thema Online-Marketing, Community-Management gehört. Aber heute haben wir wieder einen Gast dabei. Und zumindest branchentechnisch sind wir da eher weiter weg von dem Thema Online-Marketing. Und da freuen wir uns schon drauf. Und wir gucken mal, wer heute mit dabei ist. Ich gucke mal in die Runde. Der Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft, Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Und er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Genau so ist es. Hallo zusammen. Freue mich, dass wir wieder zusammen sind.
Und auch mit dabei ist unser Erfinder der Wasserlochstrategie, nämlich der Norbert Schuster. Er ist Experte für die B2B-Digitalisierung im Marketing und im Vertrieb und er ist Inhaber von Strike2. Und ihr findet ihn auch unter Strike2. Hallo Norbert.
Hallo Stefan. Hallo in die Runde.
Und ich bin auch mit dabei, Stefan Pronitz, Berater, Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien, Inhaber von Focus E-Commerce und der findet mich unter focusecommerce.de. So, und dann haben wir noch einen geheimen Gast heute da. Ja, den wollen wir jetzt auch vorstellen. Hab schon gesagt.
Ist aber nicht mehr geheim.
Ist nicht mehr geheim?
Wieso
ist
es nicht mehr? Ab jetzt nicht mehr. Wenn du sie vorstellst, ist sie nicht mehr geheim.
Guck, jetzt hast du schon was verraten. Es ist eine Sie. Wir haben heute noch eine Frau im Podcast. Haben wir momentan viel, gell? Haben viele Frauen im Podcast drin.
Eine Gästin.
Eine Gästin, ja. Sie ist Innenarchitektin. Sie hilft Hoteliers, Gastronomen und Einzelhändler, in einem einzigen zur Marke passenden Ambiente aus der Masse hervorzustechen als Innenarchitektin. Und wir sind gespannt, wie sie als Innenarchitektin ihr Online-Marketing strukturiert, wie sie ihr Business macht, warum sie ihr Business macht. Und wir freuen uns über die einzigartige und wunderbare Lena Heidecker. Hallo Lena.
Hallo in die Runde. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Das ist sehr schön, dass du dabei bist. Ich frage einfach mal so in die Runde und guck mal so, geht's euch gut?
Ja. Ihr kommt ja alle draußen. Wir wieder die Daumen heben, ne?
Genau. Ja, super.
Ja, Pantomime 23. Wir heben alle die Daumen.
Kommen ja alle jetzt so aus dem Rhein-Main-Gebiet, ne? Also gestern sind ja große Stürme durchs Rhein-Main-Gebiet gezogen. Habt ihr alle gut überstanden?
Bei uns in Mainz war nichts.
In Mainz war gar nichts.
Drei Regentropfen, das war's.
Das hat auf der Wiesbadener Seite geregnet.
Aber da war es nicht so dramatisch. Also hier hat es sehr ordentlich geregnet, zwar stürmisch, es hat ganz bisschen gehagelt, aber das Ganze ein paar Minuten lang und dann war der Spuk vorbei. Also hier ist außer 50 Feuerwehreinsätzen auch nicht großartig was passiert, aber in Nordhessen ist es richtig zur Sache gegangen. Norbert, wie war es denn bei dir? Du warst nicht in Nordhessen gestern.
Zu Hause und habe extra die Mülltonnen weggestellt und das Auto abgehängt und es kam nicht ein einziger Wassertropfen runter. Der Garten könnte so notwendig gebrauchen.
Die Vorwarnung und Wetterwarnung waren ja schon spektakulär, ne? Ich habe mir schon so eine Ecke im Keller eingerichtet, wo ich die nächsten Tage lebe, wenn hier alles wegfliegt, aber war tatsächlich auch nicht nötig. In Frankfurt ist eigentlich
in auch. In Frankfurt hätte, auch nicht.
Hätte gerne auch ein bisschen mehr Wasser haben können. Das wäre schon nicht schlecht gewesen.
Ne? Also in Nordhessen hat es ein Auto unserer Kundin stark getroffen. Die haben nämlich wirklich die tennisballgroßen Hagelkörner gehabt. Ja.
Kassel ist untergegangen. Kassel ist abgesoffen, habe ich gesehen.
Ja.
Aber wen interessiert schon Kassel?
An alle Kassel. Okay, ich darf mich jetzt verabschieden aus diesem Podcast. Hoffentlich hört meine Kundin nicht mit aus Kassel. Na gut.
Na gut, dann schauen wir mal. Lena, dir geht's auch gut?
Ja, es ist ein bisschen kühler als die letzten Tage, das finde ich ganz angenehm insofern.
Ja. Okay. Erzähl uns doch mal, was macht denn so eine Innenarchitektin?
Eine Innenarchitektin wird fälschlicherweise auch ganz gerne als Kissenknicker verschrien. Also da denken immer ganz viele, wir sind so diejenigen, die dann mit schönen Möbeln um die Ecke kommen und ein bisschen Stoff und ein bisschen Farbe an der Wand und noch hier ein Plüschkissen und da ein Plüschkissen. Das machen wir am Ende auch, aber wir bauen halt. Wir sind Innenarchitekten, wir machen das Gleiche wie Außenarchitekten, halt nur innen. Ne? Wir fangen wirklich beim Rohbau an und planen mit unseren Kunden gemeinsam, was auch immer sie geplant haben wollen. Das kann in der Gastronomie sein, dass das Restaurant in Jahre gekommen ist oder dass die Laufwege des Personals einfach uneffizient sind. Das kann aber auch ein Neubau sein, wenn ein Hotel komplett neu gebaut wird, dass wir dann wirklich schon bei der Architekturplanung mit einsteigen und halt von Innenraum raus her denken, wie die Zimmer aufgeteilt werden sollten, wie spannende Innenraumsituationen entstehen und nicht irgendwelche langweiligen, schrecklichen Flure oder irgendwie sowas. Und fangen da dann halt wirklich mit der Entwurfsplanung an, in ganz enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und spinnen das dann fort, bis wir wirklich sagen, okay, so soll es sein, so möchten wir das später gerne realisiert haben. Bei uns im Büro sind eigentlich alle Bauvorlage berechtigt, das heißt, wir können auch Bauanträge stellen, Nutzungsänderungen einreichen, machen dann die Ausführungsplanung, fragen Handwerker an, erstellen Leistungsverzeichnisse, prüfen die Kosten während dem gesamten Bauplan, erstellen den Bauzeitenplan und betreuen halt am Ende auch die Baustelle bis zur Fertigstellung. Das beinhaltet dann wirklich alles vom Bodenaufbau, die Elektrik, Sanitär, Lüftung, Heizung, was alles in so einen Innenraum rein muss, bis zur Dekovase am Ende.
Also am Schluss wird auch das Kissen geknickt.
Ganz am Ende gibt es auch einen Knick im Kissen, aber das ist der Bruchteil einer Arbeit.
Okay. Wenn ich so deine Vergangenheit mir anschaue, das war noch nicht immer klar, ne? Dass du Innenarchitekt irgendwann mal wirst. Du kommst aus einer ganz anderen Ecke.
Ja, also es war mir schon immer klar, dass ich auch gerne was Kreatives machen möchte. Das war damals nach dem Abi halt, ich hatte so viele Ideen. Ich war schon immer ein Mensch, der sich für vieles begeistert hat. Und sich dann für eins zu entscheiden, das war für mich echt schwer. Ich wollte eigentlich dann damals in jedem Bereich, der mich interessiert hat, ein Praktikum machen, um für mich einfach rauszufinden, was soll es denn jetzt werden. Und hatte mich gleichzeitig bei der ZVS, damals die Zentrale Vergabestelle für Studiengänge, für Medizin beworben und habe dort relativ schnell eine Zusage bekommen, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und dann hieß es, okay, du hast jetzt einen Platz fürs Medizinstudium und wenn du ihn jetzt nicht annimmst, dann ist er weg für immer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt halt Medizin, ist auch spannend und habe aber für mich in den Jahren gemerkt, dass das Gesundheitswesen nicht zu mir passt.
Ich finde, es ist jetzt auch nicht der ideale Ort, um kreativ zu sein. Na, also bei den Mediziner, also ich möchte nicht, dass mein Chirurg kreativ wird, wenn er mich operiert.
Da können bestimmt spannende Sachen bei rauskommen. Nein, zum Kreativsein bestimmt nicht. Ne? Aber es gibt echt viele Mediziner, die einen kreativen Ausgleich haben. Also wir hatten unheimlich viele bei uns im Studium, die irgendwie musikalisch aktiv waren oder künstlerisch aktiv. Also da gibt es schon ganz, ganz viele, die so diesen Ausgleich suchen. Ne?
Aber war dann offensichtlich nichts, was du dauerhaft machen möchtest?
Nee, also das Gesundheitswesen ist einfach... Ist nichts für mich. Die Medizin ist spannend, ein total spannendes Feld. Hätte ich auch allein aus Wissensgründen fertig studiert, aber ich hätte in dieser Arbeitswelt wäre ich nicht glücklich geworden.
Aber du hast da fertig studiert, ne? Also du hast ja einen Master gemacht, einen Bachelor war das nicht in Medizin?
Ich habe im Medizinstudium habe ich tatsächlich mein Physikum noch gemacht. Das habe ich noch, mein erstes Staatsexamen. Und dann war ich ein Semester in der Klinik und habe gemerkt, dass das immer noch nicht oder habe eigentlich noch viel mehr gemerkt. Die Vorklinik ist ja graue Theorie. Die finde ich spannend, die fand ich cool. Habe ich auch alles gerne gemacht, ne? Und dann kam halt die Klinik, vorher schon die Klinikpraktika und da habe ich gemerkt, so, nee, das ist Krankenhaus ist nicht meine Welt, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt setze ich mich nochmal hin und gucke, was es von den anderen Sachen, die ich früher halt abgebrochen habe, vielleicht doch sein könnte. Und Möbeldesigner war schon immer so ein bisschen in meinem Kopf oder Raumausstatter und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich jetzt Innenarchitektur und habe witzigerweise, weil wir gerade eben von Kassel gesprochen hatten, mich auch in Kassel an der Kunsthochschule beworben, die traumhaft schön im Schlosspark der Orangerie liegt. Also da will man gar nicht nach Hause von der Uni, die ist so schön.
Okay.
Da hat es aber leider nur für den dritten Platz in der Nachrückerliste gereicht und so bin ich dann in Mainz gelandet. Bin aber heute sehr dankbar für, also.
Mainz ist ja auch schön.
Ja. Ja, bevor wir uns jetzt mit der nächsten Stadt verscherzen.
Ja, musste mal gesagt werden, Mainz ist wirklich eine wunderbare Stadt. Ich weiß, dass viele Mainzer zuhören hier. So, und so bist du dann, aber du warst nicht immer selbstständig gewesen, ne? Du hast das erst auch in Festanstellung gemacht in Architektur, genau. Hat deine Kreativität ausgelebt.
Ja, also ich war nie Innenarchitektin für einen privaten Bereich. Also klar, inzwischen hatte ich auch mal den einen oder anderen Privatkunden, aber ich habe während dem Studium schon alle Entwürfe, die uns angeboten wurden, immer irgendwie im öffentlichen Bereich gemacht, sei es Ausstellungsflächen irgendwie gestaltet oder wir haben auch mal eine Bank geplant. Also ich war nie diejenige, die sich dann für einen Entwurf entschieden hat, der ins Private ging und habe dann auch tatsächlich in meinem Arbeitsleben immer in Büros gearbeitet, die irgendwie im öffentlichen Bereich tätig sind. Also mein erster Arbeitgeber war W40 in Wiesbaden. Da haben wir unheimlich viel für Lego und Levi's gemacht, Diesel. Mammut war so die erste Baustelle, die ich dort dann selbst betreuen durfte. Bei meinem
das sind dann so Stores oder von denen,
genau.
Die dann gemacht werden? Ah, okay.
Die ganzen Ketten mit ihren Also die kleinen Kettengeschäfte sind alle relativ gleich, ne? Und dann gibt es in den großen Städten gibt es dann immer einen sogenannten Flagship Store, der ist dann immer ein bisschen besonders, da steckt mehr Arbeit dahinter. Die fallen dann halt richtig auf.
Und das heißt, den Lego Store in Frankfurt, den Flagship Store, den hast du gemacht von der Innenarchitektur? Den
tatsächlich nicht. Okay, den meiner nicht. War Les Halles Paris, habe ich gestaltet.
Oh, das ist ja auch nicht schlecht, Paris.
Schweden hatten wir. Wir haben tatsächlich am Disneyland Shanghai mitgeplant damals als Team.
Oh, wow.
Das war schon cool. War ich immer ein bisschen neidisch auf meinen Chef, wenn er dann noch Baustelle musste.
Ja, an der Stelle schöne Grüße an Markus Gabler.
Genau.
Ja.
Mein alter Chef.
Wohl bekannt mir noch aus BNI-Zeiten.
Ach echt?
Das ja.
Ich habe im Nachhinein witzigerweise festgestellt, dass mein alter Arbeitskollege, von während wir im Team gearbeitet haben, auch bei BNI war und immer noch bei BNI ist. Das ist eine kleine Welt.
Naja. So schließt sich der Kreis.
So, genau. Andreas, jetzt musst du aber, weil du es ins Spiel gebracht hast, musst du kurz mal erläutern, was diese drei Buchstaben bedeuten.
Was BNI ist, ja, das frage ich mich heute noch. Es ist über 10 Jahre her, dass ich bei BNI war. Ich bin zu einer Gründungsveranstaltung eingeladen worden in Wiesbaden. Und dieses BNI, die drei Buchstaben stehen für Business Network International. Und dieses Business-Netzwerk macht genau das, was der Name verheißt. Dort netzwerken Menschen, die irgendwo eine Position im Business haben, oft Selbstständige oder Unternehmensinhaber und Unternehmensinhaberinnen. Und ja, ich habe dann das erste Chapter in Wiesbaden mit gegründet und war dann bis zu einer Operation von mir auch sehr regelmäßig dabei. Und ja, so habe ich Markus Gabler von W40 kennengelernt und viele andere Teile waren auch schon hier bei uns bei den Marketing Masterminds, zum Beispiel der Niklas Plutte, Rechtsanwalt, Medienrechtler. Auch ein BNI-Kontakt. Und ja, was machen diese Menschen? Sie vermitteln sich Aufträge durch Empfehlungen. Es geht also nicht darum, dem Netzwerk seine Leistungen anzubieten und zu hoffen, dass man im Raum etwas verkauft, sondern aus dem Raum heraus ist die Devise. Ich habe quasi, wir waren damals 40 Leute, ich habe 40 Außendienstler, die für mich draußen Empfehlungen abgeben. Ich mache das für die auch und so potenziert sich das und ich weiß, dass nicht nur die Lena, sondern auch der Stefan ein ganz aktiver BNIler ist. Und ja, so treffen wir uns immer mal wieder. Norbert, ich weiß gar nicht, warst du mal bei BNI?
Ja, mal als Gast einmal, ja.
Ah, okay. Mhm. Ist nichts mit dem frühen Aufstehen und gesunde Sachen frühstücken.
Ich bearbeite ja den Norbert, dass er endlich mal wieder kommt. Ich weiß schon, aus Aschaffenburg ist natürlich ein bisschen Anfahrt um die Uhrzeit morgens. Muss man dazu sagen, wir treffen uns halt immer um 6:30, ne? Und ist eine Präsenzveranstaltung und das fällt nicht jedem leicht, da immer hinzukommen. Aber wir wollten jetzt auch heute gar nicht so über BNI, nur dass ihr kurz wisst, weil Andreas und Lena plötzlich in dieses BNI-Thema eingestiegen sind. Das soll natürlich kein Geheimnis bleiben, das ist kein geheimer Bund. Aber es ist ein super Netzwerk und man merkt auch schon, da kennen sich viele unterschiedliche Unternehmer und Unternehmerinnen. Also Lena, wo waren wir stehen geblieben? Du warst neidisch auf deinen Chef, weil der auf die Baustelle vom Disneyland nach Shanghai war das?
Ja, Shanghai. Ne? Also Disneyland schon, geil. Dann auch noch Baustelle in China. Nicht schlecht, war ein spannendes, tolles Projekt. Wir waren echt froh, als es fertig war. Es gab viel, viel Thematik mit der Statik. Da ist so eine ganz riesen Lego-3D-Figur auf dem Dach und die Statik war nicht so einfach. Auf jeden Fall war das war so mein erster Arbeitgeber. Da war auch nichts Privates eigentlich, was ich geplant habe. Und bei meinem zweiten Arbeitgeber, das war Frau Volker Ladenkonzept in Rüsselsheim, da habe ich eigentlich nur Gastronomien geplant, Bäckereicafés und sowas. Also auch wieder alles nur im Gewerblichen. Und meine letzte Arbeitgeberin war dann Lämmerkonzepte. Und da haben wir dann wirklich hauptsächlich Hotels geplant, Vinotheken. Und ja, das war so. Also vom Studium an bis heute war so das Private immer weniger mein Thema, eher immer im Gewerblichen unterwegs, Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel.
Mhm. Und dann befinden wir uns auch schon in einer relativ kurz zurückliegenden Zeit, ne, so 2021 rum, da hast du dich dann selbstständig gemacht, das ist ja noch gar nicht so lange her, du bist ja eigentlich noch relativ frisch dann in der Selbstständigkeit. Wie kam es denn dazu, warum hast du dich selbstständig gemacht?
Also der Plan, sich selbstständig zu machen, der existierte schon länger. Wir waren ein relativ, was heißt relativ? Wir waren ein geiles harmonisches Team. Also ich habe meine Arbeitskollegin geliebt. Das war somit der Grund, warum ich da immer noch jeden Tag zur Arbeit bin. Es war von der Lage für mich super. Es war von den Aufträgen her für mich super. Und dann ist aber so, dass meine oder unsere alte Chefin nicht mehr die Jüngste war, auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist und das Büro dann ziemlich schnell sukzessive 2021 aufgelöst hat. Und unser Gedanke war früher schon, okay, wenn unsere Chefin irgendwann mal in Rente geht, weil das war ja auch für uns irgendwann absehbar, dann bleiben wir doch als Team einfach so, wie wir sind, sitzen. Vielleicht bleiben wir sogar in den gleichen Räumen und machen einfach genauso weiter, nur ohne alte Chefin. Mhm. Dann kam dieser Schritt aber halt früher als geplant. Und jetzt ist es aber so, dass ich zumindest mit zwei alten Kolleginnen von dreien, vieren, eigentlich immer noch ziemlich an der gleichen Stelle, nur eine Ecke weitergezogen, in einer Bürogemeinschaft sitze und wir eigentlich, wie gesagt, das Gleiche machen wie früher, nur ohne Chef.
Ja. Das heißt, der Schwerpunkt ist auch geblieben mit Hotellerie, Gastronomie oder Hospitality-Branche?
Definitiv, ja. Also das ist das, da steckt auch schon eine Leidenschaft drin. Ich habe jetzt auch wieder eine Arztpraxis auf dem Tisch oder Freundin hat jetzt auch, beide haben jetzt, glaube ich, auch wieder ein Privathaus auf dem Tisch. Das ist auch alles schön, das machen wir auch gerne, ne? Aber so die Leidenschaft geht halt wirklich Richtung Hotellerie. Mhm. Und davon gibt es halt auch nicht so viel insofern.
Kann man denn Branchen identifizieren, wo man sagt, da macht es auch viel mehr Sinn, eine Innenarchitektin, einen Innenarchitekt irgendwie zu rufen? Also ich meine, Andreas sagt es ja immer so schön, weil ihr, sag ich mal, in der gleichen Branchen unterwegs seid, dass das die Gastgeberbranche ist, da sind Gäste da, die beim Gast verbinde ich, dass er sich in irgendeiner Form wohl fühlt, am liebsten gar nicht mehr weggehen möchte. Das mag jetzt in so einem Levi-Store irgendwie anders sein, ne? Es sind vielleicht auch andere Schwerpunkte, die dann da irgendwie zählen.
Ja, also ich würde sagen, eigentlich im Gewerblichen macht es überall Sinn. Also privat sind wir tatsächlich eine Luxusdienstleistung, die man sich leisten wollen muss. Ne? Also ich glaube, keiner braucht privat unbedingt eine Innenarchitektin. Es spart einem natürlich viel Zeit und Nerven, wenn man uns beauftragt und es kommt vielleicht ein bisschen was Schöneres bei raus, als wenn man sich da selber nach Feierabend irgendwie hinsetzt. Aber im Gewerblichen macht es, glaube ich, überall Sinn. Also gerade in den Gastgeberbereichen, ne? Gastronomie, Hotel, Vinothek, da geht es ganz klar darum, dass der Gast sich wohlfühlt, im Restaurant am besten schön lange bleibt, noch ein Weinchen trinkt und noch was trinkt, bis er dann doch irgendwann mal aufbricht. Ne? Während es aber auch in Geschäften total sinnvoll ist, weil du mit der Innenarchitektur natürlich auch sehr stark beeinflussen kannst, was sieht der Gast als erstes oder der Kunde als erstes, ne? Wie findet er sich im Laden zurecht, wie lange verweilt er in dem Laden und guckt vielleicht doch nochmal hier und da und wie viel kauft er dann am Ende. Also da kannst du mit der Innenarchitektur schon viel beeinflussen und selbst in Büros, wo du keinen Kundenkontakt hast, ich meine, wir befinden uns in Zeiten des Fachkräftemangels, ist es natürlich immer wichtiger, dass du deinen Angestellten irgendwie eine Atmosphäre bietest, in denen sie gerne zur Arbeit kommen.
Ne? Sehr cooler Aspekt, ja.
Schaffst du mit einer guten Innenarchitektur und das hat jetzt nicht nur was mit der schönen Wandfarbe und einem ergonomischen Stuhl zu tun, ne? Da geht es auch um die Akustik im Raum. Es gibt wissenschaftliche Studien, die nachweisen, dass allein ab einem ab einer Lautstärke vom Flüstern, ich glaube, das waren so 40 dB, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass allein die Konzentration schon abnimmt. Ne? Und dadurch passieren schon wieder schneller Fehler im Berufsalltag, die nicht gewollt sind. Ne? Und da kannst du halt auch einfach mit der Innenarchitektur oder mit der Innenraumplanung viel Einfluss drauf nehmen, wie produktiv deine Angestellten auch sein können. Insofern macht das, glaube ich, im gewerblichen Bereich immer Sinn.
Also spannend ist das ja gerade in der Hotellerie zu sehen, wenn man in die Bereiche kommt, die der Gast sehen darf und wenn man in die Bereiche kommt, die der Gast nicht sieht. Ja. Und ich habe noch nie Büros gesehen, die so niedrig und so klein waren, teilweise fensterlos, wie in der Hotellerie. Weil halt alle schönen Räume mit der richtigen Seite zum, je nachdem, Wald, See, Meer, was auch immer für den Gast reserviert werden, Restaurant natürlich auch, und dass die Räume, in denen die Menschen dann arbeiten, hinter den Kulissen ganz anders aussehen. Und ich fände es toll, Lena, wenn du in diese Richtung es auch da schaffst, ein Wohlfühlklima und eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, weil diese Leute halten die Gäste nicht nur am Leben, sondern auch bei Laune. Und ich finde, dann muss man sie selber auch bei Laune halten.
Ja, also die Angestellten sind ja der Kern eines jeden Geschäftes. Und wenn du jetzt sagst, fensterlose Räume klingeln bei mir gleich die Alarmglocken, weil die Arbeitsstättenrichtlinien erlaubt sowas eigentlich nicht. Ne? Ja. Also eigentlich müssen für Arbeitsplätze muss Tageslicht vorhanden sein. Und was auch so ein Punkt ist, warum es sich im Gewerbe halt immer lohnt. Du hast im Gewerbe, im öffentlichen Bau unheimlich viele Auflagen, die kannst du als Otto-Normalverbraucher nicht wissen. Das fängt mit der Rutschfestigkeit der Fliesen an, mit der Anzahl der WCs. Wann brauchst du ein barrierefreies WC? Was muss das alles für Auflagen erfüllen? Da geht es um Brandschutz. Also das kannst du als Otto-Normalverbraucher nicht wissen. Und wenn du da dann halt dir sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Angestellten, den stelle ich mal frei dafür, dass er sich jetzt hier um ein bisschen Innenarchitektur kümmert, nebenbei, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man dann die eine oder andere Regel halt nicht kennt, übersieht und es irgendwo dann mal einen Kläger gibt.
Also ich finde ja den Aspekt, ich finde den super, muss ich sagen. Also ein ganz neuer Impuls. Wir kümmern ja uns im Online-Marketing auch inzwischen echt immer verstärkt um das Thema Recruiting. Ne? Viele wollen gar keine Kunden mehr, sondern wollen eigentlich nur noch Mitarbeiter irgendwie haben. Aber diesen Aspekt der Innenarchitektur, das finde ich total Hammer, darüber nachzudenken. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, du kommst in so eine Firma rein als Bewerber irgendwie und dann gilt es ja eigentlich für das Unternehmen zu sagen, ja, wir wollen hier nicht nur einen guten Standard haben, sondern der muss reinkommen, muss geflasht sein und muss sagen, ey, hier will ich arbeiten. Ne? Ja. Und das Thema Brandschutz und ergonomischer Stuhl ist nochmal das eine. An der anderen, aber dieses Emotionale, was ein Bewerber irgendwie durchmacht, wenn er da reingeht, wenn er begrüßt wird und guckt sich um und denkt, boah, krass, das ist das, ne? Das ist so ein bisschen, kennt man vielleicht noch so vor 10 Jahren, so ein Google-Effekt, ne? Du kommst da irgendwie rein, überall stehen Süßigkeiten, Obst, Kicker, alles und nur nette Couch irgendwie, wo die Meetings gemacht werden, irgendwie, wo man sagt, oh geil, hier will ich arbeiten, irgendwie, ne? Das ist so, das hat Google schon damals irgendwie für die Mitarbeiter immer sehr, sehr angenehm gemacht. Aber wir denken, glaube ich, viel zu wenig nach, wenn wir über Recruiting nachdenken, dass das ein wichtiger Aspekt ist, wenn Bewerber mal den Raum betreten. Also wenn wir mal soweit sind. Vorher haben wir im Online-Marketing unseren Job zu machen und dann hat die Lena ihren Job zu machen.
Genau, ja. Also ich hatte tatsächlich vor kurzem eine Anfrage von einem Büro aus Frankfurt, die genau aus dem Grund umbauen wollten. Wir hatten eigene Bürofläche vermietet, der Mieter ist raus und die eigenen Angestellten saßen in total langen, dunklen Gängen. Und wenn man dann im Büro war, war es auch einigermaßen hell, aber alles so nicht so schön, geht schöner, ne? Und die haben auch Fachkräftemangel und die haben halt gemeint, jetzt haben sie da eine schöne Fläche, die frei geworden ist. Sie wollen sie ihren Angestellten zur Verfügung stellen und möchten halt dort einfach wirklich was Tolles für die vorhandenen Angestellten schaffen und halt einen Eyecatcher für die neuen Angestellten, die vorbeikommen, sagen, okay, wow, geil, hier möchte ich arbeiten. Ne?
Wie ist es denn, Lena, in dem Bereich? In Ladengeschäften kennt man ja, ich sag mal, den Eingangsbereich, die Laufrichtung, die Regale, wo liegt was in welchem Regal. Das ist ja ausgeforscht bis, glaube ich, ins letzte Detail und wird auch so gespielt. Gibt es denn so diese, ich sag jetzt mal, psychologischen Hacks, Effekte auch bei der Einrichtung von Hotels, wo man auf bestimmte Sachen besonders achten muss? Wo man auf bestimmte Sachen achtet?
Also wissenschaftlich wüsste ich jetzt tatsächlich mal gar nicht, aber wir haben natürlich so eine, standardisiert klingt auch so schwierig, ne? Aber wir haben schon eine bestimmte Vorgehensweise, wie man einen Raum fühlt, ne? Und da weiß ich genau, wenn ich ein Restaurant plane, also die meisten Hotels haben ja irgendwie auch ein Restaurant, ne, wo die Gäste gerne sitzen werden und wo sie weniger gerne sitzen werden. Und dann versuche ich halt solche Ecken zu vermeiden, die einfach unangenehm sind. Das geht nicht immer, weil es gibt nicht nur Top-Plätze, ne? Aber ja, also wissenschaftlich wüsste ich tatsächlich nicht. Das weiß ich beim Einzelhandel tatsächlich auch mehr. Aber die Erfahrung zeigt halt, dass es da bestimmte Materialien, Raumaufteilungen, Raumperspektiven gibt, die einfach gut funktionieren.
Sowohl Optik wahrscheinlich als auch Akustik, ne? So, dass es nicht zu laut wird, wenn die Bude voll ist und so weiter.
Definitiv auch die technische Ausstattung, die Materialauswahl. Ja. Wer dazu übrigens viel forscht, ist das Fraunhofer Institut mit dem Projekt Hotel der Zukunft. Und da wird sehr, sehr viel ausprobiert und die sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, selbst das Marketing kann dann zur Wohlfühlatmosphäre beitragen, indem man bestimmte Hintergründe in die Wände einspielt, also Muster oder Szenerien von Landschaften. Du kannst nach den Gastwünschen die Farbigkeit bestimmen, so von der Grundatmosphäre. Und zwar alles nicht mehr durch einen Teppichboden und eine Wandfarbe, sondern letztlich durch sehr ausgeklügelte Projektionssysteme, die aus deinem Zimmer dann wirklich dein ureigenes individuelles Zimmer machen können.
Ja, so das Thema Individualisierung halt, ne? Das spielt auch immer mehr eine Rolle. Individualisierung, Digitalisierung.
Ja, also mein Wissen endet an der Stelle, wenn auf dem Fernseher steht, hallo Herr Ponitz, schön, dass Sie da sind. Das ist das für mich das höchste Maß an Personalisierung in so einem Hotelzimmer. Aber was uns natürlich jetzt alle drei, die wir ja, also Norbert, Andreas und mich, spannend interessiert, weil wir ja zum Thema Online-Marketing, Vertrieb auch nochmal ein bisschen sprechen wollen. Wie kommst du denn zu deinen Kunden? Wie funktioniert denn bei dir so ein Akquiseprozess?
Also tatsächlich ist es, ich würde mal zu 99% sagen, Empfehlung. Ne? Also dass mich andere Kunden weiterempfehlen oder dass Kunden mal in irgendeinem Objekt waren, das wir gestaltet haben und gesagt, dann mit, keine Ahnung, mit dem Hotelier reden oder so und fragen, wer hat das gestaltet, möchte das auch gerne haben. Insofern, das ist schon 99% wirklich über Empfehlungen. Und ich hatte tatsächlich aber bis jetzt eine Anfrage, die wirklich mal über meine Internetseite reinkam, aber das war es bis jetzt auch.
Ja, ist auch schon wieder spannend. Da hatten wir auch mal in einer Podcast-Folge, glaube ich, drüber gesprochen, was ist eigentlich die Rolle meiner Webseite, ne? Also man sagt, auf der einen Seite kriege ich Empfehlungen und es kam halt einer über die Webseite. Das schwingt so ein bisschen mit, dass die Webseite für die anderen nicht relevant war an der Stelle, ne? Nur weil sie, aber natürlich hat die Webseite natürlich dann wahrscheinlich eine gewisse Relevanz gespielt, weil auch eine Empfehlung gegebenenfalls vorher mal auf deiner Webseite guckt. Und wenn sie nur nach den Kontaktdaten schaut, ne? Wenn nur mal geguckt wird, wie sind die Telefonnummer, wie sind die Adresse etc. Und das ist ja das, was du, sag ich mal, eigentlich, wenn ich so recht überlege, zumindest wenn es ums Webseitendesign geht, ist man ja gar nicht so weit weg von dem, was du machst. Es ist halt nur das Virtuelle. Ich muss mich wohlfühlen auf der Webseite. Ich muss gleich den richtigen Eindruck haben. Ich muss eine gewisse Professionalität gegebenenfalls ausstrahlen an der Stelle. Aber das heißt, haben wir auch, glaube ich, in den letzten Folgen schon ein paar Mal drüber gesprochen, Empfehlungsmarketing ist für dich auch die Nummer eins da an der Stelle. Ja. Ne?
Aber das ist, glaube ich, also ich habe es im alten Büro auch nicht anders erlebt und auch bei meinen Kollegen. Wüsste nicht, wo das zumindest in der Innenarchitektur allgemein anders wäre. Also ich glaube, das ist schon für Innenarchitekten allgemein einfach die größte Referenz. Wenn du halt was gebaut hast, jemand hat es erlebt und findet es toll.
Basierst du diese Weiterempfehlungen oder wartest du, dass es passiert und freust dich dann?
Den Anfang habe ich nicht ganz verstanden.
Ob du das forcierst mit den Weiterempfehlungen. Also man kann ja Weiterempfehlungsmarketing betreiben, indem man einfach darauf wartet, bis es passiert und sich dann wie wild freuen. Oder man kann ein bisschen was dafür tun, dass diese Empfehlungen auch zielgerichtet kommen, dass man so ein bisschen Köder auslegt, dass man Motivatoren einsetzt oder dass man gegebenenfalls auch ganz konkret sagt, hier, ich könnte guten Kontakt zu X oder Y bekommen.
Also das mache ich schon definitiv, ja. Mhm. Also ich versuche das schon so ein bisschen, klar könnte ich das wahrscheinlich noch besser machen, aber ich versuche das schon so ein bisschen zu lenken oder spreche auch offen darüber. Wenn ich jetzt weiß, okay, irgendwo macht ein Hotel zu oder ein Gastronom sucht einen Nachfolger oder sowas, dann das sind ja meistens so Situationen, wo dann umgebaut wird, weil der Nachfolger natürlich alles auch so ein bisschen nach seinen Vorlieben haben möchte. Und dann versuche ich schon irgendwie zu gucken, wer hat einen Kontakt da irgendwie in die Richtung, sei es der Vorbesitzer, sei es der neue Besitzer. Ich schicke auch Leute ganz gerne ins Papareienhotel.
In was?
Ins Papareienhotel, das durfte ich damals bei meiner letzten Arbeitgeberin noch gestalten. Das ist in Bingen.
Sehr cool.
Und dann hat das Papareienhotel was davon und die Leute sehen, was ich für Arbeit mache.
Ja.
Nutzt du Social-Kanäle für deine Vermarktung?
Social-Media-Kanäle?
Mhm.
Ja. Also Instagram auf jeden Fall. Und natürlich mit dem Häkchen gleichzeitig auf Facebook posten. Wobei ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal auf Facebook bin. Das gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Und LinkedIn, wobei ich LinkedIn auch mal mehr oder aktiver war, momentan auch nicht so wirklich. Da versuche ich mir aber täglich selber Besserung zu geloben.
Ich glaube, das sind gute Ansatzpunkte, wo wir in der nächsten Folge dann nochmal vertiefen, wie das denn alles irgendwie zusammenspielen könnte. LinkedIn, Empfehlungsmarketing, die Webseite, Social Media Posts an der Stelle. Weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Aber das war sowieso von vornherein klar, wir machen da noch eine zweite Episode zu. Lena wird sich nochmal die Zeit für uns nehmen, kommt nochmal in den Podcast. Oder Lena, machst du, ne?
Natürlich.
Ja.
Nee, jetzt bin ich im Flug.
Das ging wirklich rum wie im Flug. Ja, wenn es Spaß macht, ist das halt so. Ne? Aber wie immer natürlich am Ende unserer Episode haben wir natürlich noch unsere Picks, unsere kleinen Tagesempfehlungen, unsere kleinen Tools. Und ich schaue mal in die Runde, wer da was dabei hat. Alle nicken. Lena haben wir schon gecheckt. Lena hat auch Picks dabei. Andreas, magst du anfangen?
Ja, gerne. Wir haben es ja gerade eben von Social Media gehabt und tatsächlich ist es mal wieder bei einem Kunden passiert, dass ein Social Media Kanal gehackt wurde. In dem Fall ging eine Facebook-Seite mit mehreren tausend Fans verloren und zog, ich weiß gar nicht mehr wohin, irgendwie Philippinen oder jedenfalls weit, weit weg. Die kamen nicht mehr ran und es stellte sich raus, das ist durch einen Passwort-Hack passiert. Und dafür empfehle ich euch heute eine Seite. Es gibt mehrere Seiten, die das machen, und zwar die monitor.firefox.com. Dort kann man überprüfen, ob die eigenen persönlichen Daten kompromittiert wurden. Das heißt, man gibt seine E-Mail-Adresse dort ein und dann prüfen die das auf ganz, ganz vielen Plattformen. Und dann steht da, deine Seite wurde bei LinkedIn oder bei Facebook oder ähnliches über deine E-Mail-Adresse wurden Daten veröffentlicht. Und wenn das so ist, sollte man tunlichst erstens das Passwort ändern, falls man es nicht schon getan hat, und dann sinnvollerweise auch die Zwei-Wege-Authentifizierung aktivieren und vielleicht, das zum Thema Instagram, weil es Lena eben angesprochen hat, auch mal eine Datensicherung bei Instagram machen. Das heißt, sich die Inhalte des Kontos mal runterladen, weil dann hat man sein Kontaktearchiv und hat seine Bilder mal an einer externen Stelle auch gesichert. Das wäre meine Empfehlung für heute. Und wie gesagt, eine der kostenlosen Seiten, wo ihr das prüfen könnt, ist monitor.firefox.com.
Sehr schön, ist notiert. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes den Link. Norbert, hast du auch was dabei?
Ja, klar.
Na dann los. Ich
bin da gespannt. Wir ja heute im Bereich Hotel unterwegs sind.
Oha, jetzt aber.
Und ich oft im Hotel bin auf meinen Reisen und dort immer wieder auch meine Geräte laden muss, habe ich ein cooles Anker-Ladegerät.
Okay.
Weil man will ja dann, oder wenn es dann drauf ankommt, muss ja der MacBook geladen werden, es muss das Telefon geladen werden und. Und da gibt es, also Leute, die viel mit Laden zu tun haben, kennen natürlich Anker. Und Anker hat ziemlich coole Ladegeräte und das Anker 735 Charger ist mein Pick heute, weil ich 735? Damit einfach mit einem Ladegerät alles dabei habe. Zwei USB-Ports, USB-C-Ports, ein USB-A-Port und damit so ziemlich alles laden kann, was man so auf Reisen mit sich rumschleppt.
Siehst du, da wäre ja noch meine Frage gewesen, ob die USB-C oder die USB-A-Ports mehr sind, weil inzwischen du findest, eigentlich brauchst du nur noch USB-C eigentlich, ne?
Ja.
Und die meisten Ladegeräte, die haben immer noch irgendwie den großen USB-A-Stecker drin, wo ich denke, nee, das brauche ich halt nicht, die Kabel habe ich gar nicht mehr, irgendwie, um USB-A irgendwie zu machen.
Genau, okay, ja, und jetzt. Bei Anker gibt es natürlich auch welche, die nur USB-C haben, aber wenn man halt irgendwie nur so Geräte mit sich rumschleppt, die ab und zu mal auch ein USB-A brauchen, ist man damit immer auf der sicheren Seite, sag ich mal.
Nein, ist ein super Tipp, ist auch von mir einer der viel gesuchten Artikel innerhalb von Amazon. Guck ich mir auf jeden Fall auch mal an. Anker 735 Charger habe ich noch.
Neben Mikrofonen, ne, Stefan?
Neben Mikrofonen, genau. Wo wir da jetzt inzwischen gleichgezogen sind. Ne?
Ja.
Wir haben uns da irgendwie committed und haben das festgemacht. Ah, da kommen auch schon die Links. Lena, hast du auch was dabei?
Ja, ich habe tatsächlich was in Richtung, also mehr für Architekten, Innenarchitekten dabei, aber eigentlich ja. Alle Sonnenhungrigen. Wir hatten jetzt vorgestern war Sommersonnenwende und es gibt die tolle Internetseite sonnenverlauf.de. Da kannst du wirklich Koordinaten, deine Adresse eingeben, wie du möchtest und kannst dort den Sonnenverlauf simulieren und siehst genau, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht. In welchem Winkel sie stehen wird. Und das ist für uns als Innenarchitekten tatsächlich manchmal ganz praktisch, wenn wir wissen wollen, wie viel Verschattung müssen wir einplanen oder ist das überhaupt ein lichthaller Raum oder nicht. Also das finde ich eigentlich ein ganz tolles Tool. Und alle, die sich einfach nur so fürs Wetter interessieren oder einfach wissen wollen, wann die Sonne aufgeht, das finden die dort auch.
Also A, wieder mal spannend, ne? Das hätte ich nie dran gedacht, aber klar, macht natürlich Sinn, irgendwie so einen Raum auch mal zu überlegen, wie sieht der morgens aus und wie sieht der nachmittags aus, je nachdem, wie die Sonne dann irgendwie steht. Dass das also, hat man irgendwie vormittags, weißt du, super cool designt und nachmittags knallt die Sonne in die Fenster rein und keiner will in diesem Raum irgendwie sitzen. Und ich glaube, es gibt natürlich noch viel mehr Branchen, also Fotografen, ne, ist das ja auch super interessant, wann ist die blaue Stunde etc.
Cool. Ja, genau.
Sonnenverlauf.de, prima, haben wir notiert. So, ich habe euch auch noch was mitgebracht, Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass ich mich in den letzten Wochen, Monaten extrem in der Welt der künstlichen Intelligenz irgendwie umsehe und mir dort Sachen anschaue. Und ich habe euch da ein Tool mitgebracht, was echt ziemlich cool ist. Es befriedigt auch so meinen Drang, Daten zu analysieren und Informationen aus Daten rauszulesen. Und zwar ist das Tool Rose und das findet ihr unter rose.com. Gibt schon länger, als es jetzt diesen KI-Hype gibt. Könnt ihr schon immer Excel-Dateien, CSV-Dateien hochladen und könnt, sag ich mal, viele Dinge, die man sonst in Excel aufwendig in der mit der Programmierung macht, kann ich dort in Rose letztendlich relativ einfach mit 1-2 Klicks irgendwie machen. Aber auch seit wenigen Wochen natürlich KI-Implementation, was das ganze Tool nochmal viel, viel cooler macht. Denn ich habe jetzt plötzlich eine Tabelle mit extrem vielen Daten. Also das ist auch nicht begrenzt. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie 10.000 Kundendaten, CRM, ne, mit allen Käufen, Interaktionen. Und ihr wollt bestimmte Kunden irgendwie identifizieren. Und dann könnt ihr einfach in einer natürlichen Sprache, zeige mir alle Kunden im Postleitzahlengebiet X, die den Umsatz gemacht haben und mindestens 3 Transaktionen. Und zack, macht mir im Prinzip diese KI die Tabelle fertig. Also ich finde es total spannend. Ich werde noch ein bisschen mehr mit rumspielen, aber auch schon der erste Eindruck, den ich hatte, war super. Kann man auch erstmal kostenlos nutzen. Klar gibt es natürlich dann auch nochmal eine kostenpflichtige Variante, aber in der kostenlosen Variante könnt ihr da auch mal alles ausprobieren. Rose.com für alle, die mit vielen Tabellen jonglieren müssen und dort mal eine Auswertung machen müssen wollen.
Cooler Tipp.
Ja, Norbert, dachte ich mir, ne? Müssen wir nochmal bezüglich Vertrieb CRM müssen wir nochmal drüber sprechen. Da könnten wir nochmal ansetzen, ne? Haben wir ja schon beim Schnitzel irgendwie mal angepickt.
Wollte gerade sagen, ich hätte da wieder so eine Mikrofon-Schnitzel-Treffpunkt-Aktion im Kopf.
Das machen wir. Das machen aber dann nur Norbert und ich und andere, die dabei sein wollen. Ihr seid das nächste Mal bitte wieder dabei, wenn die nächste Folge da ist mit Lena. Bis dahin könnt ihr euch in einen der zahlreichen sozialen Netzwerke in den Marketing-Mastermind-Gruppen irgendwie treffen und könnt sprechen. Wenn ihr auch mal dabei sein möchtet, so wie Lena, wenn ihr da Lust habt, mal in den Podcast reinzukommen, euer Business vorzustellen und ihr werdet es in der zweiten Episode mit Lena dann auch sehen, auch ein bisschen über das Online-Marketing zu sprechen, dann schreibt uns gerne, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns immer über Bewerbungen für den Podcast, wer hier mit reinkommen muss. Und natürlich ist das nicht kostenpflichtig. Das war natürlich nur Ironie von Andreas am Anfang der Sendung. Ihr müsst nichts dafür bezahlen, wenn ihr hier reinkommt. Aber dann machen wir an der Stelle den Sack zu. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und der Andreas. Wenn der Andreas sein Mikrofon anmacht, dann hören wir ihn auch.
Das stimmt. Ich sag's nochmal. Bleibt neugierig und heldenmutig und schaltet immer euren Ton an.
Der Norbert.
Kommt vorbei, es ist nicht umsonst.
Die Lena.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon auf die nächste Runde.
Und auch von mir viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.